Radio Rechencast. Verteiltes Rechnen zum Mitnehmen und Hören. Wissenschaft zum Mitmachen. Moin Moin! Ich begrüße euch zur 6. Ausgabe des Radio Rechencast, dem Podcast rund um die Themen des verteilten Rechnens, Citizen Science und alles, was damit zu tun hat. Mein Name ist Maximilian Frankenstein und ich führe durch den Radio Rechencast. Heute erwartet euch Folgendes. Eine kurze Rekapitulation der letzten Folge zum Thema Einstein at Home, die Vorstellung des Projektes Cosmology at Home. Zu Einstein at Home möchte ich noch etwas näher auf die kürzlich, also 2013, entdeckten Pulsare eingehen, da ich glaube, dass deren Relevanz in der letzten Folge untergegangen ist. Innerhalb des Projektes sind für die Astronomen besonders interessant Pulsare in sogenannten Doppelsternsystemen, denn sie ermöglichen Einblicke in ihre Entstehungsgeschichte. Doch sie aufzuspüren ist noch schwieriger als die Suche nach einzelnen Pulsaren, die wegen der unbekannten Eigenschaften der Himmelskörper schon aufwendig genug ist. Denn ein Pulsar in einem Doppelsternsystem hinterlässt in den Daten so komplexe Spuren, dass der Rechenaufwand steigt. Ein guter Wink mit dem Zaunpfahl zur Wichtigkeit des verteilten Rechnens und die Beteiligung bei Rechenkraft.net bzw. als Hörer dieses Podcastes. Unter den 24 nun mit Einstein at Home entdeckten Pulsaren befinden sich 6 dieser ungewöhnlichen Exemplare, die in Doppelsternsystemen einen gemeinsamen Masseschwerpunkt mit ihrem Partner umkreisen. Diese Objekte entstehen häufig nur unter besonderen astrophysikalischen Umständen, die die Forscher so genauer rekonstruieren können. Einer der entdeckten Pulsare hat eine ungewöhnlich lange Umlaufperiode von rund 940 Tagen, die viertlängste aller bekannten Systeme. Er könnte sich in Zukunft als Prüfstand für Einsteins allgemeine Relativitätstheorie erweisen. Nun zur Projektvorstellung dieser Folge. Dieser Beitrag wurde gewünscht von dem User Dunuin, und wenn ihr auch mal ein Projekt näher beschrieben haben möchtet, schreibt mir doch eine kurze Nachricht in den Feedback-Bereich der aktuell letzten Folge oder schreibt einen Artikel, den ich dann veröffentliche. Cosmology at Home ist ein in der Beta-Phase befindliches, nicht kommerzielles Projekt aus dem Bereich der Astrophysik. So sagt es das Rechenkraft.net-Wiki. Dieses Projekt untersucht die Richtigkeit verschiedener physikalischer Theorien zur Beschreibung des Universums. Es wird in der Arbeitsgruppe von Professor Benjamin D. Vandelt an der Universität von Illinois betrieben. Jede Work Unit, also jede Arbeitseinheit, simuliert ein eigenes Universum mit einer bestimmten Geometrie, einem bestimmten Teilchengehalt und einer vorgegebenen Entstehungsphysik. Der Klient produziert dann auf Basis dieser physikalischen Vorgaben Voraussagen über beobachtbare Größen im Universum. Die Ergebnisse dieser Voraussagen werden dann mit messbaren Größen des Universums verglichen, um festzustellen, welches der vielen physikalischen Beschreibungsmodelle der Realität des Universums am nächsten kommt. Als messbare Größen dient unter anderem die kosmische Hintergrundstrahlung im Mikrowellenbereich, die einerseits aus dem Weltraum zunächst mit Hilfe des WMAP und später auch durch das Planck-Teleskop vermessen werden kann und parallel dazu auch von der Erdoberfläche bzw. mit Hilfe von Ballonexperimenten bestimmt wird. Als weitere messbare Eigenschaft dient unter anderem die Expansionsgeschwindigkeit des Universums, die über das Hubble-Teleskop erfasst wird. Kurz zur gerade erwähnten kosmischen Hintergrundstrahlung. Die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung wird wegen ihrer herausragenden Bedeutung für die physikalische Kosmologie häufig kosmische Hintergrundstrahlung oder auch 3-Kelvin-Strahlung wegen der niedrigen Temperatur bzw. der niedrigen Energiedichte oder englisch Cosmic Microwave Background, also CMB, genannt. Es handelt sich dabei um eine das ganze Universum erfüllende isotope Strahlung im Mikrowellenbereich, welche kurz nach dem Urknall entstanden ist. Die kosmische Hintergrundstrahlung ist nicht zu verwechseln mit der kosmischen Strahlung. Zur Theorie: Die kosmische Mikrowellenstrahlung gilt als Beleg für die Urknalltheorie. Das ist das sogenannte Standardmodell und stammt aus der Zeit etwa 380.000 Jahre nach dem Urknall. Vor diesem Zeitpunkt standen Strahlung und Materie im thermischen Gleichgewicht. Zum thermischen Gleichgewicht sei zu sagen, der Begriff thermisches Gleichgewicht wird in zwei verschiedenen Zusammenhängen benutzt und da muss man das ein bisschen auseinander dividieren. Zum einen im Sinne als Zustand eines einzelnen thermodynamischen Systems. Es befindet sich im thermischen Gleichgewicht, wenn es durch einige wenige Zustandsgrößen beschrieben werden kann und diese sich zeitlich nicht ändern. Ein Gegenstand im Kühlschrank befindet sich zum Beispiel im thermischen Gleichgewicht, weil sein Zustand durch Masse, Temperatur, Druck und Zusammensetzung eindeutig bestimmt ist und über längere Zeit konstant bleibt. Kochendes Wasser befindet sich dagegen nicht im thermischen Gleichgewicht, weil für die Beschreibung seiner turbulenten Strömungsbewegung sehr viele Informationen erforderlich sind und es deshalb im strengeren Sinne kein thermodynamisches System ist. Zum anderen als Beziehung zwischen mehreren Systemen, zwei Körper, die miteinander in thermischem Kontakt stehen, befinden sich miteinander genau dann im thermischen Gleichgewicht, wenn sie die gleichen Temperaturen besitzen. Die Eigenschaft von Systemen im Gleichgewicht zu sehen, ist eine Äquivalenzrelation. Ist ein System A sowohl mit einem System B als auch mit einem System C im thermischen Gleichgewicht, dann sind auch die Systeme B und C miteinander im thermischen Gleichgewicht. Das ist die sogenannte Transitivität. Diese Aussage bildet eine wichtige Grundannahme der Thermodynamik und wird zuweilen als nullter Hauptsatz der Thermodynamik bezeichnet. Exkurs Ende. Also infolge der Expansion des Universums sanken die Temperatur und die Dichte des gekoppelten Strahlungs-Materie-Gemisches mit der Zeit, bis schließlich bei einer Temperatur von etwa 3000 Kelvin Protonen und Elektronen elektrisch neutralen Wasserstoff bildeten, beziehungsweise diesen bilden konnten, was in der Physik als Rekombination bezeichnet wird. Das Fehlen freier Elektronen und Protonen führte dazu, dass die Strahlung nicht mehr durch Thomson-Streuung von Protonen mit der Materie wechselwirken konnten. Das Universum wurde durchsichtig. Die weitergehenden Expansion des Universums verursachte durch die Dehnung der Raumzeit auch eine Dehnung der Wellenlänge der vorhandenen Photonen, also eine Rotverschiebung. Wir beobachten daher diese Photonen heute als kosmische Hintergrundstrahlung im Mikrowellenbereich. Sie ist in der Richtung des Himmels auf normalen Skalen in etwa gleichförmig und nicht durch Überlagerung einzelner Quellen wie Galaxien entstanden. Die Strahlung hat als Folge des thermischen Gleichgewichts von der Rekombination das fast perfekte Intensitätsspektrum eines schwarzen Körpers. Deswegen wird das Ganze auch Schwarzkörperstrahlung genannt. Mit einer Temperatur von heute 2,725, und da muss man sagen plus minus 0,002 Kelvin, die Rotverschiebung der Hintergrundstrahlung beträgt Z gleich 1089 plus minus 0,1 und jeder Kubikzentimeter des Vakuums des Weltraums enthält durchschnittlich 400 Photonen der Hintergrundstrahlung. Kurz zu WMAP, was ich ganz am Anfang erwähnt hatte, das ist das Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, also WMAP, früher auch nur MAP genannt, oder auch Explorer 80, ist eine 2001 gestartete US-amerikanische Raumsonde, die bis 2010 im Betrieb war. MAP steht als Abkürzung für Microwave Anisotropy Probe und dient zur Erforschung von Unregelmäßigkeiten in der kosmischen Hintergrundstrahlung. Von dieser Strahlung sollte eine Karte angefertigt werden, daher passt auch die Abkürzung MAP, zu Deutsch Karte. Im Dezember 2002 wurde die Sonde in WMAP umbenannt, wobei das W für den Physiker David Todd Wilkinson, einem der Entdecker bzw. Erforscher der kosmischen Hintergrundstrahlung, steht. Der gute Mann lebte von 1935 bis 2002. WMAP ist der Nachfolger des Satelliten COBE, also COBE, der bereits 1989 bis 1992 aus einem Erdorbit diese Strahlung erforschte. WMAP sollte einen um den Faktor 20 verbesserte Karte darstellen. Die Instrumente können Temperaturunterschiede im Bereich von 20 Millionstel Grad messen. Für WMAP wurde auch ein neuer Beobachtungsort ausgewählt, der sonnenabgewandte Lagrange-Punkt L2. Deshalb ist WMAP hier als Raumsonde und nicht als Satellit eingestuft. Die 840 Kilogramm schwere Sonde WMAP wird auch als Explorer 80 klassifiziert. Seit August 2009 vermisst auch die europäische Raumsonde Planck die Strahlung mit dreifacher Auflösung, bei besserer Ausblendung der Störstrahlung. Die WMAP-Mission ging jedoch noch bis 2010 weiter. Kurz zu dem jetzt zuletzt erwähnten Planck-Teleskop. Das Projekt eines Satelliten zur genauen Untersuchung der kosmischen Hintergrundstrahlung wurde ja bereits 1996 begründet und entstand in Zusammenarbeit von 40 europäischen und 10 amerikanischen Instituten mit der ESA. Der Satellit sollte oder soll Temperaturfluktuationen der Hintergrundstrahlung im Bereich von einer Millionstel Grad ermitteln. Er wurde ursprünglich unter dem Namen COBRAS Samba evaluiert und später zu ihren Ehren bzw. zu Ehren Max Planck umbenannt. Das 1921 Kilogramm schwere Planck-Teleskop wurde zusammen mit dem Infrarotteleskop Herschel durch eine Ariane 5 in den Weltraum gebracht. Der Start erfolgte nach mehrmaliger Verschiebung am 14. Mai 2009 um 13.12 Uhr von Kourou. Nach dem Brennschluss der Oberstufe wurde der Planck-Satellit wenige Minuten nach dem Herschel-Teleskop auf einer hochelliptischen Erdumlaufbahn zwischen 270 und 1.200.000 Kilometer Höhe, die 5,99 Grad zum Äquator geneigt ist, ausgesetzt, von der aus er mit einem kleinen Bahnmanöver seine Lissajous-Bahn um den Lagrange-Punkt L2 des Erdsonnensystems erreichte. Zur Beobachtung der Strahlung besitzt der Satellit zwei verschiedene Instrumente, das High Frequency Instrument, HFI, für den höheren und das Low Frequency Instrument, klar, LFI, für den niedrigeren Frequenzbereich. Diese Instrumente bilden mit den beiden Spiegeln des Satelliten ein Teleskop, das auf einer Kohlenfaserstruktur aufgebaut ist. Unterhalb des Teleskops befinden sich die im Wesentlichen aus drei Aluminium-Sandwich-Schilden und Glasfaserstützen bestehende Kryostruktur, Cryostructure genannt. Sie dient der Optimierung der Wärmeabstrahlung und dem Schutz des Teleskops vor den warmen Satellitenkörper. Passiv wird so eine Temperatur von etwa 45 Kelvin erreicht. Das LFI mit dem einen Sorptionskühler in einem geschlossenen Wasserstoffkreislauf auf 20 Kelvin gekühlt. Das HFI wird zusätzlich durch einen geschlossenen Heliumkreislauf auf 4 Kelvin gekühlt. Durch Mischung von flüssigem Helium-4 und Helium-3 werden schließlich die Detektoren des HFI auf nur 0,1 Kelvin gekühlt, um das Rauschen zu unterdrücken. Dieser Kühlmechanismus des kältesten Teils vom Planck ist offen, das heißt, das Kühlmittel geht mit der Zeit verloren. Am 13. August 2009 wurde mit der regelmäßigen Beobachtung begonnen. Die erste vollständige Aufnahme des Himmels wurde Juni 2010 fertiggestellt. Um jedoch die volle Genauigkeit zu erreichen, war eine Nachbearbeitung nötig. Erste Ergebnisse wurden im Jahr 2011, um genauer zu sein, im Januar 2011 veröffentlicht. Das für die Kühlung des HFI notwendige Kühlmittel ging am 16. Januar 2012 zu Ende. Das LFI kann noch für Monate weiter betrieben werden, was insbesondere bessere Kalibrierung der Hochfrequenzdaten ermöglicht. Anstatt der vorgesehenen 2 schaffte Planck sogar 5 komplette Himmelsdurchmusterungen. Die Auswertung der Daten wird schätzungsweise Beteiligter zufolge mindestens ein Jahr dauern, also sollte bereits zu lesen bzw. zu bekommen sein. Ziel von Planck ist eine Kartierung der kosmischen Hintergrundstrahlung parallel bei 9 Frequenzen zwischen 30 und 857 GHz. Die Winkelauflösung von Planck ist mit Werten zwischen 4 Bogenminuten für die höchsten und 33 Bogenminuten für die niedrigsten Frequenzen wesentlich besser als bei den vergleichbaren früheren Projekten COBE und WMAP. Da schließt sich dann der Kreis. Gleichzeitig werden Beobachtungen der Vordergrundstrahlung der Milchstraße und Galaxien gewonnen. Diese Störeffekte müssen zum einen zur Ermittlung der Hintergrundstrahlung sehr gut bekannt sein, sind aber auch von einem wissenschaftlichen Interesse, zum Beispiel zum tieferen Verständnis der Sternenentwicklung. Nach Simulation von Gary Shiu und Brett Underwood von der University of Wisconsin könnten die Messungen des Planck-Satelliten geeignet sein, die String-Theorie zu überprüfen. Am 14. August 2013 wurde das Teleskop nach 1554 Tagen Betrieb vom L2-Punkt abgezogen und in eine Bahn gebracht, die sicherstellt, dass es für die nächsten 300 Jahre nicht durch die Erde eingefangen wird. Also haben wir noch ein bisschen Zeit, bevor wir uns da Gedanken machen müssen. Also ist Cosmology at Home ein sehr interessantes Projekt, bei dem es sich lohnt, sich zu beteiligen. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Liebsten und allen Interessierten ans Herz legt. Lasst eure Twitter-Accounts glühen und postet wirklich mal einen Link auf Facebook und allen anderen sozialen Netzwerken oder einen Hinweis in die Signaturen anderer Webseiten. Ich bedanke mich fürs Zuhören, verabschiede mich und ja, kuriere jetzt so ein bisschen noch meine Erkältung aus. Man hört's vielleicht. Bis dann. Ciao.